Eines Tages las der Kunstsammler Randolph Hearst in der Zeitung von einem außergewöhnlich wertvollen Kunstobjekt. Er war sehr reich und so beschloss er sofort, dieses Gemälde für seine Privatsammlung zu kaufen. Seinen Agenten erteilte er den Auftrag, alle Gemäldegalerien der Welt nach diesem einen Buch abzusuchen. Nach diesem einen Bild, nach diesem einen wundervollen Gemälde. Ja, ich hätte wahrscheinlich eher nach einem Buch gesucht, aber er suchte nach einem Gemälde. Und nach vielen Monaten gewissenhafter Suche teilte ihm sein Agent dann mit, dass das Bild beim besten Willen in keiner Galerie aufzutreiben wäre. Es befinde sich bereits in seinem Besitz und werde dort seit etlichen Jahren in einem seiner Lager aufbewahrt. Der gute Mann brauchte das Gemälde also nicht mehr zu kaufen. Er musste nur die Augen dafür geöffnet bekommen, dass er es bereits hatte. Was das Wundergemälde für Randolph Hearst, das ist der Heilige Geist für manche Christen. Der Heilige Geist ist bereits bei ihnen. Sie sind bereits seiner teilhaftig. Sie könnten sich darüber freuen. Sie könnten dankbar damit leben. Entschuldigung. Und dennoch suchen sie fieberhaft nach dem Heiligen Geist und fürchten sich, dass ihnen etwas Entscheidendes noch fehlen könnte. Wie kann das sein? Viele Probleme und Nöte, auch von denen Bruder Bühne eben berichtet hat, viele Irren und Wirrungen hätten vermieden werden können, wenn die Christen besser damit vertraut gewesen wären, wer der Heilige Geist ist und was er in unserem Leben bewirken will. Und darum wollen wir den restlichen Vormittag jetzt heute für diese spezielle Frage nutzen. Wir wollen fragen, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist in seiner Bedeutung für uns? Für uns. Wir haben jetzt nicht die Zeit, eine erschöpfende Übersicht über den Heiligen Geist in der Bibel zu geben. Dazu sollten Sie sich ein ausführliches und übersichtliches Buch vom Büchertisch holen, vielleicht das von Benedikt Peters. Also wir werden jetzt nicht besprechen, was der Heilige Geist bereits am Anfang bei der Schöpfung bewegt hat und dann später bei der Inspiration der alttestamentlichen Propheten. Das werden wir nicht. Wir werden uns auch nicht kritisch mit der Karikatur auseinandersetzen, die einige angemaßte Propheten in unseren Tagen aus dem Heiligen Geist gemacht haben. Dazu kommt heute Nachmittag dann Bruder Seibel. Nein, wir wollen uns heute Morgen auf diese eine Frage beschränken. Was will der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu und bei uns Christen als Einzelnen heute bewirken? Das ist die Frage. Und dafür müssen wir, bevor wir in die Einzelheiten gehen, zunächst eine wichtige Voraussetzung klären. Der Heilige Geist ist kein selbstständiges Thema für sich. Kein selbstständiges Thema für sich. Der Heilige Geist begegnet uns immer in der unzertrennlichen Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Er ist eine der drei Personen, in denen der lebendige Gott uns entgegentritt. Der Heilige Geist ist keine verfügbare Kraft, die man für irgendetwas benutzen oder einsetzen könnte. Der Heilige Geist ist keine Marionette, die man durch spirituelle Techniken oder Lobpreisrituale zum Schwingen bringen könnte. Nein, der Heilige Geist ist in theologischer Hinsicht Teil eines untrennbaren Drillings. Eines untrennbaren Drillings. Wir haben den Heiligen Geist nie ohne den Vater und nie ohne den Sohn. Und was wir mit dem Vater und dem Sohn nicht machen können, das macht auch der Heilige Geist nicht mit. Der Herr Jesus hat diese Einheit so beschrieben in Johannes 14, Vers 26, da sagt er, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, mein Vater und ich. Und achten Sie mal darauf bei Ihrer Bibellese. In der Bibel begegnet uns der Heilige Geist immer wieder innerhalb dieser dreieinigen Vollständigkeit. Epheser 2,18, denn durch ihn, Jesus, haben wir in einem Geist den Zugang zum Vater. Und solche Passagen finden Sie ganz häufig. 2. Korinther 13,13, 2. Thessalonicher 2,13 und an vielen anderen Stellen. Und darum wird der Heilige Geist auch häufig ganz einfach als der Geist Jesu Christi bezeichnet. Der Geist Jesu Christi. 2. Korinther 3,17 sagt Paulus, der Herr, und da meint er Jesus, ist der Geist. Klar, es ist ein Gott, der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Und diese Einheit, liebe Geschwister, hat nun eine enorme Konsequenz. Sie bedeutet nämlich, wo der Herr Jesus Christus in das Leben eines Menschen hineinkommt, da ist er immer sofort mit seinem Heiligen Geist präsent, anwesend. In ihm, also in Jesus, sagt Paulus, seid ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. Da ist der Herr anwesend und präsent, wo er kommt mit seinem ganzen Heiligen Geist. Und damit nähern wir uns schon der ersten Antwort auf die brennende Frage, was denn der Heilige Geist heute bei uns persönlich und in unseren Gemeinden bewirken will. Erstens, und das klingt zunächst so harmlos, aber ich sage Ihnen, es steckt ein ganzer Himmel darin, ein ganzer Himmel. Erstens, der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi. Der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi. Also der Heilige Geist vermittelt die persönliche Gegenwart des Herrn Jesus im Herzen und also auch im Denken seiner Gläubigen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist sorgt dafür, dass der auferstandene und erhöhte Jesus Christus in deinem Leben anwesend ist und wirksam ist, wenn dein Leben Jesus Christus gehört als deinem Erlöser und deinem König. Dann sorgt der Heilige Geist dafür, dass der auferstandene und erhöhte Jesus Christus bei dir ist. Und das meint der Apostel Paulus, wenn er sagt, Christus lebt in mir. Galater 2,20, nämlich durch den Heiligen Geist. Christus lebt in mir. Und gerade heute am Himmelfahrtstag, deswegen passt ja unser Thema so exzellent, gerade heute am Himmelfahrtstag stellt sich diese Frage doch mit voller Schärfe. Wenn der Herr Jesus im Himmel ist, wenn er also in der für uns noch unsichtbaren ewigen Welt Gottes ist, von der er Zugang hat zu uns, aber er selbst ist doch zur Rechten des Vaters, hat Teil an Gottes Machtbereich. Wie kann er dann gleichzeitig bei uns sein? Das fragt jeder normale Mensch, dem man erklärt, dass wir zu Jesus beten und Jesus im Himmel ist. Wie kann er dann zugleich bei uns sein? Wenn Jesus im Himmel ist, wie kann er dann seine Versprechen halten, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28. Und wie kann er wahrmachen, was er den Jüngern gesagt hat in Johannes 14, Vers 18, ich komme bald zu euch, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme wieder zu euch, keine Sorge, müsst nicht lange warten. Wie macht der Herr Jesus dieses Versprechen wahr? Und die Antwort ist ganz klar. Wie kommt Jesus zu uns? Johannes 14, Vers 16 oder noch deutlicher dann Vers 17, also Johannes 14, Vers 16 und 17. Der Vater wird euch einen anderen Tröster geben, nachdem ich weg bin. Deswegen sprechen manche vom Heiligen Geist auch als dem zweiten Tröster. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also, Jesus kommt zu uns durch den Heiligen Geist und er bleibt. Der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi. Und damit meint Jesus nicht nur die Jünger damals, sondern auch uns. Das geht ganz deutlich aus Johannes 14, 23 hervor. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Der Vater und der Sohn werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also Jesus und sein Vater. Und das ist so wunderbar, wer in die Gemeinschaft mit dem Sohn hineinkommt, den nimmt der Sohn zugleich hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater. Das große Wunder der Dreieinigkeit. Und das können Sie in Johannes 17 ab Vers 20 sich nochmal ganz genau anschauen, wie der Jesus in diese innige Verbindung zwischen dem Sohn und dem Vater uns hineinnimmt mittels des Heiligen Geistes. Und darum bewirkt derselbe Heilige Geist, wenn er die Gemeinschaft Jesu Christi vermittelt, zugleich, dass wir den Vater Jesu Christi vertrauensvoll als unseren persönlichen Vater anrufen dürfen. Welch ein Vorrecht. Aber, sagt Paulus in Römer 8, Vers 15, ihr habt einen kindlichen Geist, einen Geist der Kindschaft empfangen, nicht kindisch, durch den wir rufen, aber lieber Vater, Papa. Und das wirkt der Heilige Geist, der die Gemeinschaft mit Christus vermittelt und uns dadurch in die Gemeinschaft auch des Vaters hineinzieht. Was für ein Wunder. Das ist das Erste, das Grundlegende, was der Heilige Geist für uns tut. Er vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi mit allen Folgen. Und bereits jetzt heißt das, lebt Jesus durch seinen Geist in uns. In jedem von uns, der zu Jesus gehört, durch den Glauben. Und darum hatte das junge Mädchen recht. Es war frisch zum Glauben gekommen und hat das ganz begeistert in der Schule erzählt. Und dann hatte der Lehrer so ganz spöttisch zurückgefragt, tja, Carola, wie ist das denn nun? Du sagst, Jesus lebt in deinem Herzen. Aber was machst du denn, wenn der Teufel morgen an die Tür deines Herzens klopft? Und die Kleine hat geantwortet, ach, dann würde ich einfach Jesus an die Tür schicken. Dann würde ich einfach Jesus an die Tür schicken. Und das ist theologisch ganz konsequent gesprochen. Ganz konsequent. Weil ja Jesus real präsent ist in unserem Leben durch seinen Heiligen Geist. Wäre es nicht so, wir könnten keine Minute im lebendigen Glauben an den Herrn Jesus stehen. Keine Minute ohne den Heiligen Geist. Hätte der Heilige Geist nicht an unserem Herzen gewirkt, wären wir erst gar nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Das könnten wir ja nicht aus eigener Kraft. Wir wären genauso blind für Jesus geblieben wie das Ehepaar im Nachbarhaus. Genauso blind. Liebe Geschwister, es ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir als Christen ein übernatürliches Leben führen. Wir führen ein übernatürliches Leben. Und das, obwohl wir doch sonst so ganz normale Menschen sind. Mit unseren ganz normalen Beschränkungen und Begrenzungen. Ein übernatürliches Leben. Wir glauben wirklich, dass der lebendige Gott uns führt aus der Ewigkeit. Wir erfahren, dass er uns tröstet durch sein Wort. Das ist übernatürlich. Wir beten für andere, die hunderte von Kilometern entfernt sind. Und wir rechnen damit, dass Gott aus der Ewigkeit eingreift, um auf diese Gebete zu reagieren und zu antworten. Wir führen ein übernatürliches Leben. Wir beten sogar für das Wetter. Wir haben schönes Wetter heute bekommen. Und wir beten für die Genesung eines Kranken in der Hoffnung, dass der lebendige Gott, wenn es seinem Willen entspricht, in die komplizierten Vorgänge unserer Körperzellen eingreift. Wir führen ein übernatürliches Leben. Wir reden mit Jesus vertraut wie mit einem Freund, Johannes 15, Vers 9 folgende, wie mit einem Freund, obwohl wir ihn niemals von Angesicht gesehen haben. Wir freuen uns über Wahrheiten, bei denen Nichtchristen nur verständnislos mit den Achseln zucken können. Wir führen ein übernatürliches Leben. Das geht uns ja manchmal so, wenn wir jemanden zu einer Veranstaltung mitnehmen und wir sind dann ganz begeistert und sagen, Mensch, war das nicht großartig? Und es geht uns dann so wie William Wilberforce, dem Pionier in der Beseitigung der Sklaverei, der sich mit 26 Jahren bekehrt hatte, aktiver Christ war, Mitglied des englischen Parlaments und seit Unitagen war er befreundet gewesen mit William Pitt, dem Jüngeren, der dann später 1783 englischer Premierminister wurde. Und die große Sorge von Wilberforce war, dass Pitt kein Christ wurde. Er wurde und wurde kein Christ. Und Wilberforce betete für ihn und wollte ihn unbedingt mal dazu bewegen, sich doch mal in London diesen Prediger Richard Cecile anzuhören, dessen Gottesdienste Wilberforce regelmäßig besucht. Und dann gingen sie beide zusammen hin und Wilberforce war ganz innerlich bewegt und hat gesagt, jetzt hat er es gehört, jetzt hat er es gehört. Eine so großartige Auslegung des Wortes Gottes. Wilberforce war tief bewegt in seinem Herzen und er war nun ganz gespannt auf die Reaktion seines Freundes. Und nach dem Gottesdienst fragte er ihn, wie fandst du es? Und Pitt sagte, du weißt, William, ich habe wirklich mein Bestes getan, mich mit aller Kraft darauf zu konzentrieren, was Richard Cecile sagen wollte. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht die leiseste Ahnung, was der Mann eigentlich wollte. Verstehen Sie, das ist das Problem. Pitt war ein hochbegabter Mann, aber er hatte nicht den Heiligen Geist. Und Wilberforce hatte den Heiligen Geist. Er hatte dieses übernatürliche Leben, dieses übernatürliche Verständnis. Wir leben als Christen auf einem übernatürlichen Level. Wir leben in einem guten Sinne über unsere Verhältnisse, weil der Heilige Geist in uns ist. Übernatürliches Leben kann nur aus einer übernatürlichen Quelle fließen. Und was für den einzelnen Christen gilt, das gilt genauso für den Gemeindebau als solchen. Und von daher ist schon klar, dass man eine übernatürliche Gemeinde nicht mit natürlichen Management- und Psychomethoden bauen kann. Die ganze Diskussion über den Gemeindebau könnte von dieser Grundlage aus sehr konstruktiv geführt werden, dass übernatürliches Leben nur aus einer übernatürlichen Quelle entspringen kann. Und wie ist dieses übernatürliche Leben für uns begrenzte Kreaturen möglich? Weil wir im Glauben an den Herrn Jesus angeschlossen sind, weil wir im Glauben in einem persönlichen Verhältnis mit dem Herrn dieser Welt leben und er ist nun bei uns, er ist mit uns, er ist in uns. Und wie ist er in uns? Durch seinen Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Das ist das ganze Geheimnis. Und das alles steckt in diesem so harmlos daherkommenden ersten Satz, der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi und schenkt uns, die wir zu Jesus gehören, dieses übernatürliche Leben, das so viel wertvoller ist als das herrlichste Gemälde, was Randolph Hearst jemals hätte finden können. Wer könnte das verstehen und sich nicht darüber freuen? Aber das ist noch längst nicht alles, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist beschränkt sich nicht darauf, uns in die Gemeinschaft mit Jesus hineinzuholen und uns in dieser Gemeinschaft zu erhalten, sondern der Heilige Geist will dafür sorgen, im Auftrag von Jesus persönlich. Er will dafür sorgen, dass diese Gemeinschaft mit Jesus immer enger wird, immer erfüllter. Dass unsere Liebe zu Jesus und unsere Verehrung für Jesus weiter zunehmen. Und darum bewirkt der Heilige Geist noch ein zweites in unseren Herzen. Er vermittelt nicht nur die Gemeinschaft Jesu Christi, sondern zweitens, er verherrlicht die Person Jesu Christi. Zweitens, er verherrlicht die Person Jesu Christi. Das hat Jesus selbst angekündigt. Die Kernstelle dafür kennen Sie, Johannes 16, ab Vers 13, da sagt Jesus erst, der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann ab Vers 14, was ist der Kern dieser Wahrheit? Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Und fügt dann hinzu, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist verherrlicht die Person Jesu Christi. Und verherrlichen, das heißt, der Heilige Geist lässt uns Jesus in seiner Herrlichkeit und in seiner Größe und in seiner Liebe und in seiner Macht immer deutlicher erkennen. Das tut der Heilige Geist. Er verherrlicht die Person Jesu Christi. Und der Vater sorgt dafür, dass der Sohn verherrlicht wird durch den Heiligen Geist. Und der Sohn seinerseits tut alles, um den Vater zu verherrlichen. Zwischen dem Vater und dem Sohn besteht überhaupt keine Konkurrenz, sondern jede Ehre, die dem einen zuteil wird, rühmt auch den anderen. Und all dieses wirkt der Heilige Geist, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Johannes 5, Vers 23. Und Philipper 2, Vers 10 und 11 sagt Paulus, im Namen Jesu sollen sich die Knie aller beugen und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist Gottes Ziel. Und darum sorgt der Heilige Geist dafür, das ist jetzt ganz wichtig, dass er selbst nicht im Mittelpunkt des Interesses steht. Verstehen Sie, der Heilige Geist ist wie ein großer Scheinwerfer. Ein großer Scheinwerfer, ein großes Flutlicht und leuchtet Jesus an. Wenn Sie aus einer größeren Stadt kommen, haben Sie vielleicht ein Rathaus oder ein Schloss in Ihrer Stadt. Einige unserer Leute kommen aus Celle, da gibt es ein herrliches Schloss. Das ist oft von großen Scheinwerfern angeleuchtet, prächtig. Und wissen Sie was? Je besser der Scheinwerfer aufgestellt ist, umso weniger sieht man von ihm. Umso weniger nimmt man den Scheinwerfer wahr. Je besser er aufgestellt ist, umso wirkungsvoller ist das architektonische Prachtwerk angestrahlt. Jesus, umso mehr Details und Feinheiten sind für den Betrachter erkennbar. Von Jesus, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Man könnte fast sagen, entschuldigen Sie mir bitte den Vergleich, je weniger man von einem Schiedsrichter spricht und ihn bemerkt, umso besser hat er das Spiel geleitet. Das konnte man von dem Schiedsrichter gestern Abend bei Werder Bremen nicht gerade sagen. Aber das tut der Heilige Geist. Er strahlt den Herrn Jesus an. Er verherrlicht seine Person. Und dann schauen Sie, wie geht er dabei vor? Das sagt Jesus. Er wird mich verherrlichen. Wie? Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das Meine, das ist die Wahrheit über Jesu Wesen und die Wahrheit über Jesu Wirken. Das Meine ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er sündlos ist, voller Liebe, heilig und dass er sein Leben gibt als Retter, dass er der König ist, der Herr, der Hirte, der Erlöser. Das Meine, das ist alles, was Jesus ausmacht. Und diese Wahrheit über Jesus nimmt der Heilige Geist von Jesus, mit dem er ja in dieser innertrinitarischen Gemeinschaft lebt, und verkündet es uns und sorgt dafür, dass wir es verstehen. Der Heilige Geist verherrlicht die Person Jesu Christi. Der Heilige Geist ist der beste Professor für Bibelauslegung. Der Heilige Geist ist Professor für Neues Testament, denn er legt uns Jesus aus. Und auch für Altes Testament, denn er findet die Ankündigung Jesu schon dort. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für das Verständnis der Bibel. Was Jesus bei den Emmaus-Jüngern noch selbst gemacht hat, nämlich dass er Bibelstunde gehalten und ihnen die Zusammenhänge erklärt hat, das macht Jesus mit uns durch den Heiligen Geist, den er uns ja gegeben hat. Und darum, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes erfahren wollen, was müssen wir dann tun? Dann müssen wir uns vom Heiligen Geist an das Studium der Bibel heranführen lassen. Das ist sein Lieblingsinstrument. Die Reformatoren haben gesagt, der Heilige Geist fährt einher auf dem Wagen des Wortes. Der Heilige Geist fährt einher auf dem Wagen des Wortes. Und das ist ja ganz logisch, denn der Heilige Geist hat selbst dafür gesorgt, dass dieses Wort inspiriert worden ist, eingegeben worden ist durch den Heiligen Geist. 2. Timotheus 3, Vers 16 und viele andere Stellen. Und eines der Lieblingsfachgebiete des Heiligen Geistes ist nicht die Pneumatologie, ist nicht die Lehre über den Heiligen Geist, sondern eines der großen Lieblingsgebiete, der Lieblingsfachgebiete des Heiligen Geistes ist die Christologie, die Lehre über den Herrn Jesus. Und darum wäre das eine falsche Frage zu fragen, kennst du den Heiligen Geist? Auch heute bei unserem Thema, das ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage lautet vielmehr, kennst du den Herrn Jesus? Wie gut kennst du den Herrn Jesus? Daran kannst du sehen, wie sehr der Heilige Geist schon an deinem Herzen gewirkt hat, wie gut du Jesus kennst. Denn der Heilige Geist verherrlicht die Person Jesu Christi. Und es ist undenkbar, dass umgekehrt der Heilige Geist von Jesus sagen würde, Er wird mich verherrlichen. Stellen Sie sich das mal vor. Diesen Satz gibt's in der ganzen Bibel nicht. Dass der Heilige Geist zitiert würde mit dem Satz an Jesus, er, Jesus, wird mich, den Heiligen Geist, verherrlichen. Das gibt's nicht. Es ist umgekehrt. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Und darum gilt, wo der Heilige Geist selbst in den Mittelpunkt gerückt wird, wo das Augenmerk auf spektakuläre Aktionen gelegt wird, die angeblich ein Beweis für das Wirken des Geistes sein sollen, wo man in langen Gesängen den Geist herbeiruft und den Geist preist, da ist größte Vorsicht angebracht. Denn wo der echte Heilige Geist am Wirken ist, da wird Jesus verherrlicht. Und durch Jesus der Vater. Und zwar Jesus als der, der er wirklich ist. Von dem Meinen wird er es nehmen. Nicht das Zerrbild, das weite Teile der Emerging Church Bewegung von Jesus zeichnen. Nicht so einen Jesus. Das ist nicht von dem Seinen genommen. Das ist nicht Jesus original, Jesus authentisch. Der Heilige Geist wird es von dem Seinen nehmen und uns authentisch, biblisch, sachgerecht, umfassend über Jesus informieren. So verherrlicht er seine Person. Und schauen Sie, das ist dann immer auch eine geeignete Testfrage, der sich jede Form von Evangelisation stellen muss. Verherrlicht sie Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen? Nimmt sie das, was sie sagt, von dem Seinen, Johannes 16, 14, oder bedient sie sich bei anderen Quellen? Daraus kann man dann ablesen, wes Geistes Kind eine solche Evangelisation ist. In der jüngsten Ausgabe von Idea Spectrum findet sich ein bemerkenswerter Beitrag zu der Frage, warum werden in Europa so wenige Menschen Christen? Und dann wird unter Hauptamtlichen nachgefragt, was sie denn empfehlen würden. Und da gibt es einige sehr bedenkenswerte Vorschläge. Einer schreibt beispielsweise, man sollte weniger Pizza backen und mehr Bibel studieren. Das können wir nur unterstützen. Aber dann findet sich dort auch der Vorschlag einer jungen Dame, die sich als Evangelistin bezeichnet und über die ich gestolpert bin. Sie empfiehlt also, und das praktiziert sie auch, das kann man auch über ihre Homepage nachlesen, eine Zeit des Meisters. Mit dem Meister ist Jesus gemeint, aber was bei ihr zu finden ist, ist eben Gebet mit Atemübungen, mit Räucherstäbchen, schreibt sie, mit Klangschalen und Perlen des Glaubens, eine Art von Rosenkranz, von evangelischem Rosenkranz. Zudem werden mystische Texte gelesen und neben der Bibel zählen dazu auch die Schriften eines muslimischen Sufis, also eines muslimischen Mystikers und eines buddhistischen Mönches. Und das alles im Dienst der Evangelisation. Es sind Texte der Achtsamkeit, sagt sie. Texte, die inspirieren. Und sie fügt hinzu, für mich passen Mystik und Evangelisation gut zusammen. Ich hoffe, dass das eine Evangelisationsform ist, die sich mehr und mehr durchsetzt. Nun versuchen wir, das, was Johannes 14 sagt, auf diesen Fall anzuwenden. Welcher Geist steht hinter dieser Evangelisationsform von Christa Brudereck? Die ja auch nicht irgendwer ist, sondern immer mal wieder eine Hauptreferentin bei den Jugendveranstaltungen von ProChrist war. Welcher Geist steckt hinter dieser Evangelisationsform, von der sie hofft, dass sie sich mehr und mehr durchsetzen wird? Welcher Geist steht hinter den Schriften eines muslimischen Sufis oder eines buddhistischen Mönches? Welcher Geist? Das war ja die Frage der Berliner Erklärung. Nicht jetzt, von welchem Geist ist Frau Brudereck hier als ganze Person geleitet, aber welcher Geist steckt dahinter, hinter diesem Konzept? Der Heilige Geist kann es nicht sein, denn der Heilige Geist verherrlicht die Person Jesu Christi. Der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft mit Jesus und mit Jesus allein. Und der Heilige Geist muss klar machen, dass all das Sehnen der Mystik, und sei sie muslimisch oder buddhistisch, letztlich in die Irre führt. Und nicht inspiriert, jedenfalls nicht inspiriert durch den Heiligen Geist, sondern durch andere Geister. Welcher Geist ist es aber dann? Welche religiöse Quelle steht jeweils hinter diesen Texten der Achtsamkeit? Ist das alles nur menschliche Gottsuche? Oder handelt es sich nicht vielmehr um jenen Geist, den der Apostel Johannes benannt hat, als er schrieb, wer die Gottessohnschaft Jesu leugnet? Und das muss jeder buddhistische Mönch und jeder so viel tun, wer die Gottessohnschaft Jesu nicht anerkennt, der dient dem Geist des Antichristen. Eine solche Vermischung der Geister hat die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten erlebt und sie hat ihr immer widerstehen müssen. Und da hilft es dann auch nicht, wenn man diesen religiösen Texten noch vielleicht einige Texte der Bibel beimischt. Das macht die Vermischung nur noch schlimmer. Was ist das Problem? Das Problem ist nicht, dass man sich hier an einer Tradition vergeht. Das Problem ist auch nicht, wie Frau Brudereck schreibt, dass einige Fromme damit totalen Stress haben. Aber das sei nicht ihre Zielgruppe. Es ist nicht interessant, ob ein paar Fromme damit Stress haben, sondern es ist die Frage, was der Geist Gottes darüber sagt. Hier wird Jesus verunehrt. Hier werden religiös suchende Menschen verführt, weil man ihnen Steine statt Brot gibt, Mystik statt Evangelium, buddhistische Weisheit mit Räucherstäbchen und keine biblische Wahrheit. Und wenn etwas biblische Wahrheit dabei ist, umso verwirrender. Keine Wahrheit von dem, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich und alle anderen Wege, heißt das, führen in die Irre. Wir bilden uns nicht ein, dass wir klüger wären als andere. Auch wir als Malachi-Kreis nicht. Aber wir sind im Gewissen gebunden an die unzweideutige Wahrheit, die uns der Herr Jesus in seinem Wort offenbart hat, durch den Heiligen Geist und auf die er uns als seine Nachfolger festlegt. Und das alles, diese Wahrheit, diese Erkenntnis seiner Wahrheit, dieses sich im Herzen gebunden Wissen an seine Wahrheit, das wirkt Jesus bis heute durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi und er verherrlicht die Person Jesu Christi. Er zieht uns in diese Gemeinschaft hinein und er lässt uns immer klarer erkennen, wer Jesus selber ist. Und dann, je mehr wir in einer solchen persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus wachsen, umso mehr werden wir auch selbst verändert. Und das ist das Dritte, was der Heilige Geist an uns wirkt. Der Heilige Geist verändert uns in das Bild Jesu Christi. Der Heilige Geist verändert uns in das Bild Jesu Christi. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das noch auszuführen. Ich rate Ihnen sehr dazu, ein Bibelstudium zu machen. Und ich will Ihnen die Startstelle gewissermaßen nennen, bei der Sie dieses Bibelstudium beginnen können. Das ist 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18, wo Paulus schreibt, 2. Korinther 3, 17 bis 18, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, die Freiheit der Gnade nämlich. Und dann fährt er fort, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt, das heißt, wir werden verwandelt. Da steckt der griechische Begriff für Metamorphose. Wir werden verwandelt hinein in sein Bild, nämlich in das Bild Jesu Christi, von einer Herrlichkeit zur anderen. Der Heilige Geist verändert uns in das Bild Jesu Christi. Und in diesen Bereich gehört dann auch, was Paulus sagt über die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Hier hinein gehört, was Bruder Fedder heute noch ausführen wird, heute Nachmittag, die Frage nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. All das gehört in diese dritte Kategorie. Der Heilige Geist verändert uns in das Bild Jesu Christi. Und wiederum gilt, der Heilige Geist handelt nicht in Eigenregie. Der Heilige Geist ist immer mit Jesus verbunden. Es ist Jesus, der durch seinen Heiligen Geist mein Leben verändert und mich ihm, Jesus Christus, immer ähnlicher macht. Darum geht es. Und wenn wir das hören und jetzt langsam auf die Zielgerade kommen, dann könnte man erschrecken. Einerseits vor Freude darüber, wie nahe der Herr Jesus uns ist, aber andererseits auch vor Sorge darüber, wie oft ich ihn in meinem normalen Alltagsleben noch betrübe. Und man könnte erschrecken, nicht nur vor Sorge, sondern auch vor Scham darüber, wie mittelmäßig und selbstbezogen und vordergründig meine Nachfolge oft noch hinter dem zurückbleibt, was Jesus mir schenken will. Und darum bin ich froh und dankbar, dass ich Ihnen zum Schluss gewissermaßen auf der Zielgeraden noch einen vierten und letzten Punkt nennen darf, den der Heilige Geist in unserem Leben wirken will. Er vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi, er verherrlicht die Person Jesu Christi. Ich frage Sie das nochmal nach dem Mittagessen. Er verwandelt uns in das Bild Jesu Christi. Und viertens und letztens, der Heilige Geist versichert uns der unverbrüchlichen Treue Jesu Christi. Der Heilige Geist versichert uns der unverbrüchlichen Treue Jesu Christi. Und dazu möchte ich Ihnen dieses wunderbare Bild von Paulus ans Herz legen, das er uns im Epheserbrief geschenkt hat. Und zwar in Epheser 1, Vers 13, da verwendet Paulus dieses Bild der Versiegelung. Da sagt er, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ihr seid versiegelt worden. Und dieses Siegel hat mehrere Aspekte. Ich will Ihnen aus Zeitgründen nur noch einen Aspekt nennen. Was bedeutet etwas zu versiegeln? Unter anderem, es bedeutet bewahren. Ja, das Grab Jesu wurde von den Römern versiegelt, um den Leichendiebstahl zu verhindern. Briefe werden versiegelt, um sie vor Schnüffelei zu bewahren. CD-Hüllen werden versiegelt, damit nicht jeder Ladenbesucher seine Fettfinger an die CD bringt. Christen werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, damit niemand an uns ran kann und über uns Macht gewinnen kann, dem wir nicht gehören. Das ist gemeint. Wenn Jesus dich mit dem Heiligen Geist versiegelt, dann bedeutet das, er bewahrt dich. Du stehst unter seinem Schutz, du bist versiegelt von Jesus durch den Heiligen Geist. Und dieses Siegel darf niemand aufbrechen. Das kann dir niemand wegnehmen. Du bist bewahrt und du darfst nicht angetastet werden. Darauf gibt dir der Heilige Geist Brief und Siegel. Er vergewissert dich der unverbrüchlichen Treue Jesu Christi. Noch viel, viel mehr zeigt uns die Bibel über den Heiligen Geist. Heute Morgen wollte ich Ihnen und euch diesen Schwerpunkt deutlich machen. Diese rote Linie, die sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Und sie ist so zusammenzufassen: Je mehr wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, umso deutlicher und größer steht uns der Herr Jesus Christus vor Augen. Es gibt also offenkundig eine klare Aufgabenteilung innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit. Und halten Sie das bitte fest, der Heilige Geist vermittelt die Gemeinschaft Jesu Christi. Jesus ist bei dir, er lebt in dir, er ist nahe, er hat dich. Und dann das Zweite, der Heilige Geist verherrlicht die Person Jesu Christi. Er will dich immer wieder und immer mehr in sein Wort hineinleiten, dir die Augen des Verständnisses öffnen, dass du immer mehr Einzelheiten über Jesus erkennst, über seine Person und über sein Wirken und ihn dadurch immer lieber gewinnst und immer mehr Ehrfurcht vor ihm bekommst und ihm von Herzen dienst. Und der Heilige Geist verwandelt dich in das Bild Jesu Christi. Er bearbeitet dein Leben. Manchmal erkennbarer, manchmal für eine Zeit lang weniger erkennbar, aber er bearbeitet dein Leben, um dich immer mehr da hinein zu prägen und zu formen, wer Jesus ist. Und schließlich, und das soll dich in allem trösten, der Heilige Geist vergewissert dich der unverbrüchlichen Treue unseres Herrn Jesus Christus. Und darum will uns diese Studie über den Heiligen Geist dazu ermutigen, noch mehr von Jesus zu reden. Und Jesus, den Herrn, unseren Zeitgenossen vor Augen zu stellen. Und dann werden wir uns hoffentlich auch diesen Vorwurf einhandeln. Diesen Vorwurf, den Wilhelm Busch einmal den herrlichsten Vorwurf nannte. Als er noch als Pfarrer durch diesen Stadtbezirk ging und den ganzen Bergleuten, die dort lebten, begegnete, und da traf er einen Bekannten, der sagte: "Guten Tag, Herr Pastor." Und Wilhelm Busch fragte: "Na, kennen wir uns?" "Ja, ja, klar, ich habe Sie oft sprechen hören." Und dann wandte sich der Bergmann so an seinen Kumpel und sagte: "Ja, weißt du, das ist also hier unser Jugendpfarrer Wilhelm Busch, so ein ganz ordentlicher Mann eigentlich. Der Kerl hat nur einen Vogel." Und Wilhelm Busch stockte natürlich: "Also hier, was behaupten Sie hier? Ich soll einen Vogel haben? Also das ist ja nun schon starker Tobak." "Ja, ja, warten Sie mal ab." Der Bergmann ließ sich gar nicht beirren. Er sagte: "Ja, ja, 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 so ein ganz netter Mann, dieser Busch, ich sag dir ja, aber er hat nur einen Vogel. Er spricht immer von Jesus." Und Wilhelm Busch, natürlich ging ein Strahlen über sein Gesicht, und er sagte: "Mann, wenn Sie das sagen, dann ist das wie der größte Orden für mich. Diesen Ruhm möchte ich haben, dass ich einer bin, der immer von Jesus redet. Nur ehrlich gesagt, so ganz verdient habe ich diesen Orden eigentlich nicht. Ich schwatze noch viel zu viel dummes Zeug. Aber das wäre schön, wenn ich noch mehr von Jesus reden würde. Sagen Sie, kennen Sie Jesus? Und da sagte der Bergmann nur, siehste, jetzt fängt er schon wieder an. So will der Herr uns haben. Und möge der Heilige Geist das in unserem Leben bewirken. Und möge dieser Tag dazu dienen und uns zu solchen Leuten machen, dass noch viele andere schließlich bekennen: Jesus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns ausgerüstet hast mit deinem Heiligen Geist, dass du mit dem Heiligen Geist in unser Leben hineingezogen bist und dass du jetzt dort wohnst, dass du real gegenwärtig bist, auf eine Weise, die wir nicht entschlüsseln können, aber die wir glauben dürfen, weil dein Wort es uns sagt. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, gib doch, dass unser Leben immer mehr die Prägung deines Geistes erkennen lässt. Gib doch, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass der Heilige Geist dich immer mehr verherrlicht, auch dass wir dich besser verstehen, dass wir dich genauer kennen und dass wir dich umso dankbarer und fröhlicher und mutiger und konsequenter bekennen. Und lass es doch geschehen, dass unser Leben immer mehr verwandelt wird, so wie du es versprochen hast. Herr, wir wissen um unsere ganze Schwachheit, wir wissen um unsere ganze Bedürftigkeit, um unsere Anfälligkeit für Sünde und Schuld, Herr. Aber du wollest deine Verheißung wahrmachen. Darum bitten wir dich. Und wir danken dir, dass du uns versiegelt hast, dass wir uns nicht mehr zu fürchten brauchen, sondern dass wir ganz getrost und gewiss sein dürfen. Deine Treue steht. Und so lass diese Wirkung auch von unserem Malachitag heute ausgehen, dass viele ganz neu ermutigt werden, mit dir und deinem Wirken zu rechnen und dass wir treue Zeugen deines heiligen Namens sind und dass noch viele Menschen gerettet werden aus der ewigen Verdammnis für Zeit und Ewigkeit. Dir sei alle Ehre. Amen.